ARD.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.
Herzlich willkommen aus Leipzig, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Christian Erl. Ich bin Reporter bei MDR Aktuell und vertrete Tim Deisinger für die kommenden zwei Wochen in diesem Podcast. Wir sprechen hier über den Ukraine-Krieg, über die militärischen Fragen und auch darüber, welche Auswirkungen dieser Krieg politisch mit sich bringt in der Welt, in Europa und bei uns in Deutschland. Wir tun das wie immer mit unserem Experten, dem ehemaligen NATO-General Erhard Bühler, zugeschaltet aus Berlin. Guten Tag, Herr Bühler.
Guten Tag, Herr Erl. Schön, dass Sie wieder da sind.
Vielen Dank. Ich freue mich auch, zurück zu sein. Für die Hörerinnen und Hörer, die den Podcast etwas sporadischer hören, vielleicht so sporadisch, wie ich ihn moderiere, vielleicht nochmal zur Erinnerung. Wir veröffentlichen in diesem Podcast seit neuestem wieder zwei Folgen pro Woche. Eine, die vor allem auf die aktuelle Lage eingeht, und eine weitere mit ein bis zwei Schwerpunkten, die ein bisschen hintergründiger sein sollen. Diese Folge Nummer 306 wird sich vor allem mit der derzeitigen Lage beschäftigen, allerdings nicht nur streng genommen mit den Gebieten, die aktuell militärisch umkämpft sind, sondern auch mit denen, die am Verhandlungstisch Thema sind. Denn, Herr Bühler, vielleicht das schon mal als Ausblick, da werden ja doch Unterschiede deutlich zwischen den Gebietsforderungen, die die Russen in Abu Dhabi am Wochenende gestellt haben bei den Friedensverhandlungen, und den Gebieten, die sie tatsächlich schon erobert haben, oder?
Also zu den Gesprächen selbst, wir wissen nicht so genau, was tatsächlich gesprochen worden ist. Wie üblich hat man gesagt, waren konstruktive Gespräche. Man ist vorwärts gekommen. Aber jetzt, Tage nach dem Treffen, das ja am Freitag, Samstag stattgefunden hat, da sickern doch so manche Informationen durch. Und jetzt sind wir bei Ihrem Punkt. Die Financial Times berichtete aufgrund von Informationen von 8 Insidern, dass die Amerikaner Druck gemacht hätten, dass die Ukrainer die besetzten Gebiete der 4 Provinzen abgeben und gleichzeitig auch die Gebiete der Provinzen Luhansk und Donetsk, die noch gar nicht besetzt sind. Druck auch in dem Sinne, dass sie die Sicherheitsgarantien der USA an diese Bedingung geknüpft hätten, also die amerikanischen Verhandler. Dies wurde vom Weißen Haus dementiert. Ist für mich aber nicht ganz glaubhaft, denn bei der Quellenlage der Financial Times mit 8 Insidern ist die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass an der Sache was dran ist. Es gibt weitere Berichte von heute Morgen von Reuters, die beziehen sich zwar auf nur eine Quelle, aber das geht alles in diese Richtung. Da wird also schon ein Stückchen Wahrheit dabei sein.
Inwiefern das also konstruktiv war oder naja, vielleicht auch repressiv, was da abgelaufen ist, das wollen wir später in dieser Folge noch besprechen. Es scheint ja auch andererseits erstmal so, dass der ukrainische Präsident Zelensky gesagt hat, einige Sachen seien zu 100% fertig, so wird er zumindest zitiert. Auch da werden wir nochmal drüber sprechen. Aber bevor wir das weiter ausführen, lassen Sie uns auf die tatsächlichen Kampfhandlungen schauen. Wie immer nochmal der Hinweis aus Gründen der Aktualität, dass uns da eventuell ein bisschen was überholt. Die Aufzeichnungszeit ist Mittwoch, der 28. Januar. Es ist jetzt 12.12 Uhr. Veröffentlichung dann am späten Nachmittag in der ARD-Audiothek oder dort, wo Sie sonst Ihre Podcasts hören. Herr Bühler, ich würde gerne mit den Luftangriffen durch Russland anfangen, die zu Beginn dieser Woche unter anderem Kharkiv und die dortige Infrastruktur getroffen haben. Das hat viele tausend Haushalte von Energie und Wärme in Kharkiv abgeschnitten, wie das in den Wochen zuvor schon in Kiew der Fall war. Sehen Sie hier eine Fortsetzung der aktuellen russischen Taktik, die Sie ja in einer vergangenen Folge in diesem Podcast mit Kälte als Waffe bezeichnet haben?
Also das ist ja jetzt der bereits vierte Winter, in dem die Ukraine von Russland mit Luftangriffen überzogen wird. Es ist auch aus meiner Sicht jedenfalls gefühlt der härteste Winter, ohne dass ich das jetzt mit Zahlen belegen kann, jetzt spontan. Das heißt, die Wirkung der Luftangriffe, die wird durch die anhaltende Kälte verstärkt. Sie hatten ja zweistellige Minusgrade bis vor wenigen Tagen, und das Ganze wird sich jetzt am Wochenende beginnend wiederholen. Der Satz Kälte als Waffe, der stammt nicht von mir, aber er beschreibt plakativ die Wirkung auf die Menschen. Dazu kommt, dass das Energiesystem in der Ukraine ohnehin schon angeschlagen ist, geschwächt ist durch die Angriffe in den Monaten zuvor und Jahren zuvor insgesamt. Und das führt dazu, dass weitere Angriffe schneller zu Stromausfällen, schneller zu Stromabschaltungen führen. Letzteres, weil sonst das Netz überlastet wäre. Das ist also ein Doppeleffekt, der hier stattfindet. Kalte Temperaturen bis unter minus 20 Grad in Kiew jetzt zum kommenden Wochenende und ein geschwächtes Energienetz, das dazu führt, dass die Menschen diesen Winter noch härter wahrnehmen als die drei vorangegangenen Winter.
Gibt es da irgendwelche möglichen Gegenmaßnahmen, die die Ukraine schnell ergreifen könnte, außer, ich erinnere das auch aus vorherigen Folgen, sich Strom liefern lassen und versuchen, die Infrastruktur so schnell wie möglich wieder aufzubauen?
Das sind zwei Linien, die sie ja schon machen. Bewundernswert, wie die Teams der Stromversorger dort arbeiten, auch bei dieser Kälte. Und das Stromnetz dann doch, zwei Stunden, in Kiew waren es mal zwei Tage später, dann wieder einigermaßen in Kraft setzen, sodass man wenigstens stundenweise Strom liefern kann. Aber die dritte Linie ist natürlich Erhöhung der Luftverteidigungsfähigkeiten in der Ukraine. Und da kommen wir ja, glaube ich, später nochmal drauf.
Gibt es weitere Luftangriffe der vergangenen Woche durch Russland, die Ihrer Meinung nach erwähnenswert sind?
Also wir hatten in den letzten Tagen etwa 100 bis 135 Drohnen in jeder Nacht, bis eben auf eine Nacht wieder. Und das war die Nacht von Freitag auf Samstag, als in Abu Dhabi verhandelt wurde. Dort setzte Russland 375 Drohnen und 21 Raketen und Marschflugkörper auf die Ukraine ein. Besonders getroffen wurden Kharkiv, das hatten Sie erwähnt, das war dieser Tag, Kiew und Chernihiv und dann zweimal auch Odessa jetzt in den letzten Tagen. Dann gibt es einen Angriff mit mehreren Drohnen auf einen Regionalzug auf freier Strecke in der Region Kharkiv, der mit 155 Passagieren besetzt war. Den Bildern nach waren es alles Zivilisten, darunter viele Frauen und Kinder. Ein Waggon aus diesem Zug wurde gezielt angegriffen. Es gab in diesem Waggon mindestens 5 Todesopfer. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es sich bei den Drohnen um gesteuerte Drohnen handelte. Der oder die Drohnenpiloten, es waren ja mehrere Drohnen, hatten also den Zug im Blick. Und einen fahrenden Zug kann man nur so treffen. Das geht nicht mit programmierten Drohnen, sondern man muss dann schon das bewegliche Ziel sehen, sozusagen, dass man ihn auch treffen kann. Ein vorsätzlicher Angriff ist das natürlich auf einen zivilen Passagierzug. Und das dürfte ein weiteres Kriegsverbrechen der russischen Armee in diesem Krieg darstellen.
War auch der Gedanke, den ich sofort hatte, dass das eben ein weiteres Kriegsverbrechen ist. Ich habe den Eindruck, diese Liste der Kriegsverbrechen Russlands wird lang und länger, wird die irgendwann so inflationär sein, dass, um das zynisch zu sagen, welche hinten runterfallen in der Aufarbeitung?
Das kann schon sein. Das hängt auch von den Verhandlungsergebnissen insgesamt ab. Russland wird versuchen, das nach Möglichkeit zu verhindern, dass das aufgearbeitet wird. Und das war ja in den Entwürfen, die Russland zusammen mit USA gemacht hat, überhaupt nicht drin. Es gibt aber beim Internationalen Gerichtshof eine größere Gruppe mittlerweile, die sich mit der Aufarbeitung, mit den Details dieser mutmaßlichen Kriegsverbrechen beschäftigt. Und irgendwann wird man auch den einen oder anderen fassen, der für verantwortlich ist. Unabhängig davon läuft in der Ukraine natürlich auch die Strafverfolgung gegen russische Soldaten. Hier gab es auch die eine oder andere Festnahme dann unter Gefangenen, unter Kriegsgefangenen. Aber inwieweit das später noch eine Rolle spielt, das müssen wir abwarten. Da bin ich nicht so ganz zuversichtlich, dass man da jeden habhaft machen kann.
Was die Drohnenangriffe durch Russland angeht, fand ich auch, lassen zwei Meldungen aufhorchen, die beide westliche Technik betreffen im weitesten Sinne und bei denen ich gerne Ihre Einschätzung hätte. Es geht dabei um jeweils russische Drohnentypen. Zum einen die neuen Geran 5 Drohnen. Die sollen nicht nur deutlich schneller sein als ältere Drohnen ähnlichen Typs, was vermutlich einfach schon mal dazu führt, dass sie mehr Schaden anrichten können. Aber in diesen Geran 5 Drohnen soll auch Mikroelektronik aus dem Westen stecken. Nicht ausschließlich, versteht sich, aber unter anderem Chips von Infineon sollen drin stecken. Das wirft für mich die Frage auf, die ich auch mal sehr einfach formulieren möchte. Wie kommen Chips eines deutschen Halbleiterherstellers in die neuesten russischen Drohnen?
Mhm. Naja, Mikrochips sind ja Massenware, die weltweit gehandelt wird. Gerade die Chips von Infineon, aber auch von anderen Herstellern in den USA und anderen Staaten, auch der Schweiz beispielsweise, aus Großbritannien, aus China sowieso, aus Taiwan, dann Japan gehört dazu und andere. Diese Chips sind Bestandteil unseres täglichen Lebens, deshalb sage ich Massenware. Sie sind ja in Autos, in Handys verbaut, in elektrischen Haushaltsgeräten, in unseren Bank- und Kreditkarten, in Ausweisen und Pässen und. Man kann unmöglich ausschließen, das ist meine persönliche Einschätzung, man kann unmöglich ausschließen, dass Russland solche Elektrobauteile nicht auch aus dem Westen bekommt. Also chinesische bekommen sie ohnehin. Man kann durch die Sanktionen und diese Mikrochips, die unterliegen ja den Sanktionen, nur den Zugang zu solchen Teilen erschweren. Die Lieferketten sind wahrscheinlich so lang und kompliziert, also über mehrere Groß- und Zwischenhändler hinweg. Und da gelangen sie in begrenztem Umfang auch eben nach Russland. Auf der anderen Seite ist es ein Riesenaufwand für die Russen, diese Lieferketten überhaupt aufzubauen. Und dann dürften sie aufgrund der Länge auch wesentlich mehr zahlen für diese Bauteile, als sie eigentlich zahlen müssten, wenn sie direkten Zugang hätten.
Vielleicht noch eine weitere Frage, die ebenfalls westliche Technik in Drohnen betrifft. Ich vermute aber, dass die Lieferkette, die Sie jetzt auch gerade schon erwähnt haben, dort deutlich kürzer und möglicherweise auch deutlich besser nachvollziehbar ist. Denn sowohl in Geran-Drohnen als auch in sogenannten Molnia-Drohnen soll vermehrt die Starlink-Technologie zum Einsatz kommen, um die Drohnen zu steuern und sie, so Medienberichte, auch gegen das GPS-Jamming zu wappnen oder das Mobilfunk-Jamming. Auch hier stellen sich die Fragen, wie kann eine Technik, die durch Elon Musks Unternehmen SpaceX betrieben wird, in russischen Kampfdrohnen landen? Und das ist ja jetzt nicht so sehr Massenware, wie die Computerchips Massenware sind. Und ein Satellit, der, würde ich zumindest vermuten, weiß ja ungefähr, wo er hinfunkt. Und wenn er dann nach Russland funkt und eine dortige Drohne steuert, gibt es da keine Möglichkeiten, das abzuschalten oder ist das nicht gewollt? Und in welchem Ausmaß geschieht das und in welchem Ausmaß setzen die Russen dieses Starlink ein?
Also Starlink, das ist ja ein System von etwa 10.000 kleinen Satelliten oder vergleichsweise kleinen Satelliten. Das sind Kommunikationssatelliten, keine Aufklärungssatelliten, die Internet an jeden Winkel der Erde mal bringen sollen. Auch bei uns gibt es ja schon diese Starlink-Terminals, heißen sie, mit denen man zu Hause Internet aus dem Weltall empfangen kann. So ein Terminal, das kostet so 300, 400 Euro. Also man sieht es hier und da schon, auch in Deutschland. Also was sie brauchen, ist also eine Antenne, die die Signale des Satelliten auffasst und auch dort wieder zurücksendet. Zweitens eben eine Art Router, so wie wir ihn auch zu Hause haben. Und das war's dann. Und das muss in eine Drohne eingebaut werden. Und dann steht die Drohne in Verbindung zu anderen Drohnen oder kann sie aufbauen. Da können Daten ausgetauscht werden. Es ist die Möglichkeit da, dass Drohnenpiloten aus Russland heraus die Drohnen steuern können, bis zum letzten Punkt steuern, bis zum Ziel steuern. Diese Technologie ist natürlich, weil es eine Kommunikationstechnologie ist und nicht einfach ein Signal, wie von den GPS-Satelliten ausgestrahlt wird, kann im Grunde genommen kaum gestört werden, jedenfalls von den herkömmlichen GPS-Jammern. Es können bewegliche Ziele angegriffen werden. Wir hatten ja vorhin diesen Zug angesprochen. Und der Drohneneinsatz wird insgesamt flexibler, weil die Drohnen miteinander kommunizieren können und so der Einsatz insgesamt besser koordiniert werden kann.
Das heißt, es gibt gar keine Möglichkeit, diese Kommunikation sozusagen, Sie haben gesagt, man kann damit in jeden Winkel der Welt Internet schicken, aber muss man es auch oder lässt sich das nicht verhindern?
Das kann ich Ihnen im Detail nicht sagen, aber wenn ein Satellit Internetsignale ausstrahlt, ich bin da nicht ganz sicher, ob da nicht alle Empfänger dieses Signal empfangen können, wenn sie denn ein solches Gerät haben. Dieses Gerät wird sicher auch den Sanktionen unterliegen, aber das ist eben dann, wie wir vorher besprochen haben, bei den Mikrochips so, dass es über irgendwelche Lieferketten dann doch möglich ist, so eine Antenne und so einen Router zu bekommen, der dann in die Drohne eingebaut wird. In großem Umfang ist das aber noch nicht in allen Drohnen eingebaut, sondern das sind einzelne, die jetzt auch probeweise ausgerüstet werden. Das ist keine Flächenbedrohung bisher.
Der ukrainische Präsident Zelensky hat verständlicherweise, wir haben jetzt über Drohnen gesprochen, es gibt ja auch immer noch die Raketen, die häufiger einschlagen, um mehr Unterstützung bei der Luftverteidigung gebeten oder sie sogar gefordert. Beim deutschen Rüstungskonzern Diehl Defence hat die Ukraine jetzt 18 Iris-T-Systeme bestellt. Inwiefern können die da ein Mehr an Unterstützung bringen und ab wann?
Also ich möchte Sie jetzt nicht korrigieren. Iris-T ist eine Rakete, die an einem Flugzeug gehängt wird und dann Luft-Luft-Abwehr praktisch macht, ne? Und wir sprechen hier von einer Weiterentwicklung durch die Firma Diehl Defence, also Iris-T. Die Rakete ist mehr oder weniger gleich und sie wird Iris-T SLM genannt, Surface Launched Missile, also vom Boden aus abgeschossene Rakete. Hier sind mittlerweile 9 Systeme in der Ukraine, nach meiner Kenntnis. Und ein System besteht immer aus den Abschussrampen. Das sind Fahrzeuge, sind LKW mit jeweils 8 Raketen drauf. Und davon kann so ein System dann 4 Fahrzeuge haben. Es gehört ein Radar dazu, das nicht von Diehl, aber von Hensoldt hergestellt wird, auch einer deutschen Firma. Und es gehört ein Gefechtsstand dazu. Also man kann da schon einen größeren Raum mit einem System abdecken. Das ist also nicht nur ein Waffensystem, sondern das sind mehrere Fahrzeuge, die zu diesem System gehören. Die Reichweite ist im Mittelstreckenbereich für Luftverteidigungssysteme, also 40 Kilometer etwa. Das System ist extrem leistungsfähig, das heißt extrem treffgenau. Also mir sind keine anderen Angaben bekannt, als dass die Treffsicherheit nahezu 100% ist. Und das ist schon sensationell, muss ich sagen. Und ich finde es einfach klasse, was Diehl mit Hensoldt dort gemacht hat. Rheinmetall ist, glaube ich, auch mit dabei, aber die stellen die Fahrzeuge. Also Sie hatten gesagt, es kommen 18 neue dazu. Das heißt, es sind 27 Systeme dann insgesamt in der Zielstruktur. 27 Systeme, die alle etwa 4 Abschussfahrzeuge haben mit 8 Raketen drauf. Also das ist schon ein System insgesamt, das im Mittelstreckenbereich erstmals nahezu alle wichtigen großen Städte und potenziellen Ziele wie Industriegebiete oder auch militärische Ziele wie Flugplätze schützen kann. Das ist schon ein Riesenfortschritt für die Ukraine. Das System insgesamt, Iris-T, ist ja international wirklich höchst angesehen und ich finde es toll, dass das hier in Deutschland entwickelt wurde und jetzt so große Wirkung in der Ukraine hat. Das, was Sie sagten, ab wann, das sollte ich vielleicht noch dazu sagen, das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Da hat der Chef von Diehl Defence aus Überlingen am Bodensee, sitzt die Firma, Helmut Rauch heißt er, der hat neulich gesagt, das war gar nicht lange her, dass sie die Produktion hochgefahren haben, aber dass sie 10 Systeme pro Jahr herstellen können im Augenblick. Ab nächsten Jahr sollen es dann 16 Systeme werden. Das heißt, es wird im Laufe des Jahres 2026 dann eine erste Tranche geben und im Jahre 2027 irgendwann werden sie dann ihre 18 neuen auch haben.
Neben Russland führt natürlich auch die Ukraine Luftangriffe in der Tiefe durch, weit hinter den Fronten. Gibt es hier bemerkenswerte Operationen, die die ukrainischen Streitkräfte durchgeführt haben in der vergangenen Woche?
Ja, aber weniger als üblich. Aber auch das könnte mit dem Wetter zusammenhängen. Das weiß ich aber nicht genau, aber das ist meine Vermutung. Andere Erklärung habe ich dafür nicht. Es ist in dieser Woche nur eine Raffinerie bekämpft worden in der Region Krasnodar. Sonst waren in den letzten Wochen 5 üblich. Ein Öldepot, Penza, das liegt auf halbem Weg von Moskau nach Kasachstan. Ein weiteres Öldepot in der Voronezh-Region, das liegt ostwärts der Belgorod-Region. Militärische Ziele, das ist der zweite Punkt, in den besetzten Gebieten waren im Schwerpunkt im Raum Cherson, in Donetsk und auf der Krim. Und dazu gehören Radaranlagen, logistische Einrichtungen, Betriebs- und Munitionsdepots, Verfügungsräume, wie wir sagen, von Truppen oder Sammelräume, ist vielleicht zivil besser verständlich. Und letztlich war auch ein Ziel, das ist die dritte Kategorie, neben den Zielen der Ölindustrie und den militärischen Zielen, das Heizkraftwerk in Belgorod, also in der Hauptstadt der gleichnamigen Region Belgorod, nördlich der Ukraine, und 2 Umspannwerke in Rostov am Don und in der Region Luhansk. Bei den Umspannwerken bin ich nicht sicher, ob das auch einen militärischen Hintergrund hat. Bei Belgorod hat es natürlich eine auch zivile Wirkung. Das heißt, Belgorod war auch über Stunden ohne Strom. Und dort, wo Strom benötigt wird, um zu heizen oder die Heizung selbst zu betreiben, da war natürlich auch die Zivilbevölkerung betroffen. Das ist aber, ich habe das schon mal mit Herrn Deisinger besprochen, das ist aus meiner Sicht ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es natürlich in Ordnung, dass man auch ein Zeichen setzt, dass man auch deutlich macht, wir können es auch, jedenfalls im begrenzten Umfang, nicht flächendeckend, wie es die Russen machen in der Ukraine. Aber auf der anderen Seite kann das auch für die russische Propaganda eine Rolle spielen irgendwann mal. Hat bisher noch nicht, nach meiner Wahrnehmung. Aber das kann natürlich auch eine Rolle spielen in dem Narrativ. Also ihr macht's ja auch, dann dürfen wir es auch. Und aber Russland hat ganz andere Motive dahinter. Das ist nicht nur ein Show-Effekt, Achtung, wir könnten es auch, sondern dort wird tatsächlich das Ziel verfolgt, die Bevölkerung nicht nur kriegsmüde zu machen, sondern sie möglichst zu vertreiben, aus den Städten in die Flucht zu zwingen, entweder in ländliche Gebiete innerhalb der Ukraine oder außerhalb der Ukraine.
Dann kommen wir zu den Bodenkämpfen. Ich weiß nicht, inwiefern Sie, Herr Bühler, im Einzelnen darauf eingehen wollen. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, die Kampfhandlungen am Boden lassen sich damit zusammenfassen, dass die wichtigsten davon auf dem etwa 80 Kilometer langen Abschnitt zwischen Sloviansk und Pokrovsk im Osten der Ukraine stattfinden. Ist das korrekt?
Ja, das ist korrekt. Und das ist auch der operative Schwerpunkt der Russen auf dieser 1000 bis 1200 Kilometer langen Front. Gekämpft wird allerdings an fast allen Frontabschnitten, insbesondere an den bekannten Brennpunkten. Aber, das kann man auch sehen, mit deutlich niedriger Intensität. Das hängt aber jetzt nicht mit den Friedensverhandlungen zusammen. Ich denke, dass es eher auch beim Wetter liegt, weil doch in manchen Gegenden doch ordentlich viel Schnee liegt. Und man kann die Intensität festmachen an der Anzahl der Angriffe pro Tag, aber auch an der verminderten Zahl russischer Verluste. Beide Zahlen kann man dazu ranziehen, um diese Intensität zu beurteilen. Die Anzahl der gemeldeten Angriffe lag in den vergangenen Tagen so zwischen 100 und 130. Und das ist etwa die Hälfte der sonst üblichen Angriffe. Und bei den russischen Verlusten, wie ich es eingangs schon gesagt habe, da kann man es auch erkennen, die Russen haben nach den neuesten Zahlen der NATO durchschnittlich 1200 Verluste pro Tag. Das heißt Tote und Verletzte. Und jetzt in diesen Tagen, da war mal die Zahl 600, 690, dann knapp unter 1000. Also auch daran kann man ablesen, weniger Angriffe der Russen führen auch zu weniger Verlusten. Insgesamt also deshalb niedrige Intensität. Aber der Hintergrund ist einfach das doch harte Winterwetter mit den tiefen Temperaturen, die auch den Soldaten zu schaffen machen, beide Seiten.
Weiß man darüber etwas, wie beide Seiten im Hinblick auf diese Kälte, die Sie jetzt gerade genannt haben, ausgerüstet sind und wie schwer das den jeweiligen Seiten zu schaffen macht? Denn es klingt ja für mich nicht, als würde diese Verringerung der Intensität der einen oder der anderen Seite eine Verschnaufpause bieten.
Nein, eine Verschnaufpause ist es sicher nicht, aber es übersteigt eben die Möglichkeiten. Sie werden ja unbeweglicher, je mehr Sie anhaben. Außerdem minus 20 Grad, da können Sie anhaben, was Sie wollen. Aber da können Sie nicht mehr ohne Handschuhe arbeiten oder mit dünnen Handschuhen, mit denen Sie auch dann Gerät bedienen können. Ein Maschinengewehr zum Beispiel und solche Dinge. Also das ist eine Belastung, der Schnee tut sein Übriges und wenn man wie die Russen insbesondere zu Fuß angreifen muss und sich dann erst durch den Schnee quälen muss, dann ist das natürlich auch eine Riesenbelastung, das kann man sich vorstellen.
Dann erreicht uns noch eine Frage von einem Hörer, der gerne wissen möchte, wie die Front an russischer Seite überhaupt aussieht. Da hat uns Tom Haselhorst per Mail geschrieben, ich zitiere mal aus seiner Mail: Nun haben wir bereits öfter darüber geredet, wie die ukrainische Front aussieht, mit ihren mitunter vielen hundert Meter langen unterbesetzten Abschnitten, die nur durch Drohnen überwacht werden und so weiter. Das ist angesichts der Personalknappheit verständlich. Wie aber kann man sich die Front auf russischer Seite vorstellen? Gerade auch an Brennpunkten stehen denn da in einem 10 Quadratkilometer großen Raum kreuz und quer Soldaten und Material herum? Sind die Fronten in Linien gestaffelt oder hat man eine Hauptlinie und im Hinterland Versorgungsdepots und Stützpunkte? Anders gefragt, wo sind die ganzen Leute und Fahrzeuge verteilt? Zitat Ende. Ich reiche die Frage natürlich an Sie weiter, Herr Bühler. Wie sieht die Front auf russischer Seite aus?
Ich glaube, die sieht ähnlich aus wie auf der ukrainischen Seite. Das dürfte für beide Seiten gleich sein. Also die Front ist keine Linie, sondern die Front ist ein Korridor, der etwa 10, 20 Kilometer in beide Richtungen dann reinreicht. Das heißt, in diesem Korridor, da ist die Bedrohung durch Drohnen insbesondere, aber auch durch Aufklärungsdrohnen kombiniert mit Artillerie so groß, dass sie sich dort nur mit äußerster Vorsicht bewegen können, schon gar nicht irgendwelche Einrichtungen fest installiert haben können. Das heißt, es ist so eine Art Pufferzone auch zwischen beiden Seiten. Wenn man die größeren Verbände ansieht, die sind nicht direkt in diesem Korridor oder an der Front, wenn man es so nimmt, sondern die sind zurückgezogen. Sie sind in Versammlungsräumen, in Verfügungsräumen untergebracht. Dort stehen auch die großen Fahrzeuge. Die Schützenpanzer werden in der Regel nur dann verwendet, wenn man Personal nach vorne bringt und dann aussteigen lässt und dann müssen sie zu Fuß weiter in Kleinstgruppen, damit sie auch erstmal nicht erkannt werden von den Aufklärungsdrohnen der Ukrainer und zweitens nicht zu viele getroffen werden, wenn sie dann tatsächlich bekämpft werden. Also so muss man sich das in etwa vorstellen. Es gelingt nur an wenigen Stellen und in wenigen Fällen, dass man eine Lücke identifiziert, haben aber beide Seiten schon erreicht, das mehrfach schon, eine Lücke identifiziert, wo die Überwachung nicht so dicht ist, wo das Feuer nicht sofort kommt, das ist Artilleriefeuer, wo man nicht sofort mit bewaffneten Drohnen rechnen muss. Und dann werden dort Truppe massiert und eingesetzt, um einen Durchbruch zu erzielen. Das ist im Grunde genommen die Beweglichkeit, die man häufig sieht, wenn es heißt, sie haben Fortschritte gemacht oder sie haben sich zurückziehen müssen oder wie auch immer. Also es ist also ein sehr dynamisches Gefecht, das da in diesem Korridor stattfindet.
Dann der Vollständigkeit halber noch die Frage, gibt es weitere Kampfhandlungen neben den Brennpunkten, die Sie eben erwähnt haben, die noch zu erwähnen wären?
Ja, Kampfhandlungen ja. Das habe ich jetzt auf die gesamte Front bezogen, was ich eingangs gesagt habe. Es gibt einige Meter Geländegewinn bei Wovchansk oben in der Region Kharkiv. Es gibt keine Geländegewinne für die Russen in Kupjansk, obwohl sie das gerade vor 2 Tagen durch ihren Generalstabschef öffentlich gemacht haben, dass sie südostwärts von Kupjansk einen Vorort eingenommen hätten und da auch Hunderte von Ukrainern eingeschlossen haben. Das ist nicht wahr. Die Quellen sind unter anderem russische Quellen selbst, also die russischen Militärblogger, die Gerasimov wieder der Lüge bezichtigen. Das ist ja so ein Muster von Gerasimov. Entweder fällt er auf die Übertreibungen seiner Leute vor Ort herein oder er macht es absichtlich so. Oder es ist eine Mischung von beiden. Er nimmt in Kauf, dass die Meldungen seiner Leute nicht wahr sind und verbreitet sie trotzdem, weil es eben der Erzählung dient, dieser Krieg ist unausweichlich verloren für die Ukraine. Nun fällt eine Stadt nach der anderen und fällt ein Dorf nach der anderen. Er hat auch eine lange Liste dort runtergebetet, welche Dörfer dort jetzt erobert worden seien. Und das sind manchmal nur kleine Ansammlungen von ein paar Häusern. Das ist auch, aber auch kein Einzelfall, sondern das zieht sich eigentlich durch den ganzen Krieg hindurch. Ich erinnere noch das kleine Örtchen, das angeblich so eine große Bedeutung gehabt hat, auch taktische Bedeutung im Bereich Otschere-Tynje. Dort waren es 5 Häuser oder 6 Häuser, die da standen und die dann auch von Gerasimov erwähnt worden sind.
Ein weiterer Schwerpunkt, der hier auch häufig Thema war, vielleicht frage ich den auch noch kurz ab, die Stadt oder das Städtchen, das Dörfchen Konstantinivka. Gibt es da bemerkenswerte Kampfhandlungen, die Sie noch zusammenfassen möchten?
Ja, im Süden von Konstantinivka, das heißt im Süden des Festungsgürtels, da ist es so, dass die Russen den Ortsrand der Stadt Konstantinivka herangekommen sind. Da finden die Kämpfe zum Teil auch schon im Ort oder in den Vororten statt. Das ist also keine Veränderung gegenüber der Vorwoche. Ja, aber wenn wir in dem gleichen Raum bleiben, also im Raum des Festungsgürtels, da kommen die Russen im Norden nicht voran Richtung Slowjansk aus dem Raum Lyman. Und in der Mitte, Druschkivka allerdings, da sind sie 2-3 Kilometer nach Westen gestoßen in einem schmalen Bereich, wobei das noch nicht gesichert ist. Das scheint also eine graue Zone zu sein, aus der sie sich möglicherweise schon wieder zurückgezogen haben. Aber das zeigt, dass dieser Festungsgürtel nach wie vor das operative Ziel ist, das auf 3 bis 4 Achsen angegriffen wird. Im Norden, hatte ich gesagt, Lyman, Druschkivka in der Mitte, Konstantinivka im Süden und jetzt sind wir im Raum Pokrovsk. Sobald Pokrovsk tatsächlich mal gefallen ist, zusammen mit der Stadt Mirnograd, da wird man versuchen, nach Norden anzugreifen und den Festungsgürtel praktisch von Westen her zu umgehen. Der letzte Bereich, den ich ansprechen würde am heutigen Tag, das ist der Bereich südlich von Saporischschja, der Stadt Saporischschja, direkt am Dniepro. Da sind die Russen ja vor 14 Tagen etwa nach Norden vorgestoßen, einige wenige Kilometer. Hier stehen sie heute so etwa 18 bis 20 Kilometer vor den Stadträndern der Stadt Saporischschja.
Dann lassen Sie uns noch mal kurz gut 4000 Kilometer weiter weggehen, von der Front entfernt, nämlich nach Abu Dhabi. Dort wurden am Wochenende die Verhandlungen über ein mögliches Friedensabkommen zwischen der Ukraine, Russland und den USA durchgeführt. Wir haben das eingangs dieser Folge schon mal angedeutet, aber ich würde trotzdem noch mal ganz offen fragen, Herr Bühler, was ist Ihr Resümee? Was wurde dort tatsächlich vielleicht erreicht?
Also, es ist sicher gut, dass zum ersten Mal jetzt trilaterale Gespräche stattgefunden haben in dieser Zusammensetzung US, Russland und Ukraine. Die abschließenden Ergebnisse wurden ja noch nicht verkündigt, aber wie ich eingangs schon sagte, es war gut, dass man sich jetzt in diesem Format getroffen hat. Bemerkenswert war, dass General Grinkevich, der Oberbefehlshaber der NATO in Europa, er ist Amerikaner, wiederum teilgenommen hat, jetzt auch schon zum zweiten Mal nach einer Wahrnehmung. Natürlich in seiner Eigenschaft als Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte in Europa, nicht als NATO-Kommandeur. Das zeigt, dass man sich sicher vertieft über mögliche Sicherheitsgarantien unterhalten hat. Das zeigt aber auch, dass General Grinkiewicz das Vertrauen der Trump-Administration sich erarbeitet hat in seiner kurzen Amtszeit, die er bisher hatte, was wiederum gut ist für die NATO. Das ist übrigens auch ein Grund, warum der militärische Oberbefehlshaber der NATO auch aus meiner Sicht, aus europäischer Sicht ein Amerikaner bleiben sollte. Mal ganz abgesehen von seiner Rolle als Bindeglied zwischen der konventionellen und der nuklearen Abschreckung. Also ich rate dazu, diese Idee, die so mancher Magermann oder Frau in den USA verfolgt, nicht durch europäische Stimmen oder gar Angebote zu unterstützen, wie ich es von einigen Thinktanks und Interessenten oder Interessierten wahrnehme.
Sorry, dass ich nachfragen muss. Mir ist nicht ganz klar, was Sie meinen. Können Sie das noch ein bisschen erläutern? Auf welche Forderungen Sie da anspielen?
Naja, es ist schon sehr früh in der Administration gesagt worden, dass man irgendwann den amerikanischen Oberbefehlshaber der NATO ablöst. Also an der Spitze der militärischen Kommandostruktur der NATO sitzt immer ein Amerikaner. Dafür ist der Generalsekretär der NATO immer ein Europäer. Und die MAGA-Leute wollten haben, das sollten alles die Europäer machen. Nein, es hat große Nachteile für die Amerikaner, weil dieses Bindeglied dann eben fehlt. Dann hat man die Strategie geteilt in eine konventionelle Seite und eine nukleare Seite. Und das darf nicht sein. Wir müssen einen potenziellen Angreifer im Unklaren lassen, was wir einsetzen und was wir nicht einsetzen. Und deshalb muss das immer verbunden sein und nicht getrennt und schon gar nicht so getrennt, dass das eine nur jenseits des Atlantiks stattfindet und das Konventionelle dann aus Deutschland von einem Europäer geführt wird. Und warum ich das so sage, ist, weil ich wahrnehme, dass eben auch europäische Staaten und Einzelpersonen an dieser Idee interessiert sind. Hätte man schon längst machen sollen, so nach dem Motto, lass uns da mal einen Europäer hinsetzen. Aber nein, es gibt eben diese zwei wichtigen Punkte. Einmal die Verbindung der militärischen Organisation auch in die US-Administration und zum Zweiten die Verbindung zwischen konventioneller und nuklearer Abschreckung.
Sie haben die Sicherheitsgarantien genannt, die General Grinkiewicz möglicherweise in Abu Dhabi mitdiskutiert. Ich würde gerne noch weiter über diese Sicherheitsgarantien kurz sprechen. Einerseits hat nämlich der ukrainische Präsident Zelensky am Sonntag nach den Verhandlungen gesagt, dass ein Papier über diese Sicherheitsgarantien der USA, Zitat, zu 100% fertig sei. Andererseits gibt es Meldungen darüber, auch das haben Sie eingangs des Podcasts schon angedeutet, dass die USA diese Sicherheitsgarantien daran geknüpft hätten oder zumindest knüpfen wollen, dass die Ukraine den gesamten Donbass räumt und vielleicht sogar noch mehr. Sie haben ja auch die Regionen Cherson und Saporischschja noch mit eingebracht. Ist das ein Deal, den die Ukraine überhaupt sinnvollerweise unterschreiben könnte? Oder ist es bei diesen Forderungen eigentlich alternativlos, weiterzukämpfen? Und wenn Letzteres, warum sagt Herr Zelensky dann, das sei zu 100% fertig? Ich kann mir kaum vorstellen, dass er sowas unterschreiben würde.
Also alternativlos würde ich nicht sagen. Bei uns sehen ja manche eine Alternative darin, den Donbass zu räumen und dafür Sicherheitsgarantien zu bekommen. Die Stimmen gibt es ja auch bei uns in unserer Diskussion in Deutschland. Aber letztlich müssen die Ukrainer das selbst sehen, ob das für sie eine Alternative ist oder nicht. Also ich bleibe bei meiner Auffassung, dass Putin das nicht wirklich will, so ein Ergebnis. Dann hätte er wirklich die NATO vor der Haustüre. Und das ist ja nach seinen Äußerungen einer der wesentlichen Gründe, warum er die sogenannte militärische Spezialoperation überhaupt begonnen hat. dann hätte er als Ergebnis, dass nun Schweden, Finnland der NATO angehören, dass die NATO noch weiter nach Osten, nach Nordosten ausgedehnt wird. Und schlimmer noch, dann hätte er die Truppen von NATO-Staaten in der Ukraine, die es vor dem Überfall dort nicht gab.
Andreas Umland, der Politikwissenschaftler, der in Kiew für das Stockholmer Zentrum für Osteuropa-Studien als wissenschaftlicher Mitarbeiter arbeitet, hat das Ganze in einem Tagesschau-Interview kürzlich Verhandlungstheater genannt und sagte, diese Gespräche seien vielmehr eher so eine Art Gezerre um die Gunst Donald Trumps als tatsächliche Gespräche über Frieden. Ist das eine Ansicht, die Sie teilen? Oder gibt es irgendetwas, das Ihnen Hoffnung darauf macht, dass die Gespräche, die ja eventuell auch am kommenden Wochenende fortgesetzt werden sollen, doch noch substanzielle Fortschritte bringen?
Also zunächst stimme ich da Herrn Umland zu. Das erleben wir nun schon fast ein Jahr lang. Putin will seine Kriegsziele erreichen, ob mit Verhandlungen, um das Trump-Team und ihren Chef ruhig zu stellen oder mit Gewalt. Er fühlt sich auf der Siegerstraße. Eine Niederlage der Ukraine ist in seinen Augen unvermeidlich. Und so ist ja auch die ganze Strategie bis runter auf die taktische Ebene angelegt. Wir hatten gerade die Äußerungen von Gerasimov besprochen. Das ist das zentrale Narrativ der russischen Informationspolitik oder auch Propaganda. Da darf ja dann nichts anderes herauskommen als die Kapitulation der Ukraine selbst, weil es ja auch um das Überleben des Systems Putins und seiner Person selbst geht. Das
hört sich für mich aber nicht an, als würden Sie erwarten, dass in der Hinsicht, sagen wir mal, ein bisschen mehr Druck nächste Woche oder am Ende dieser Woche in Abu Dhabi gemacht wird auf die russische Seite durch die USA zum Beispiel.
Ja, das war also nur meine Zustimmung zu Herrn Umland. Die Frage war, ob es auch substanzielle Fortschritte gibt. Aber insofern ist meine Antwort eigentlich für beide Punkte gültig. Einmal für Herrn Umlands Auffassung, aber auch für den zweiten Punkt. Ich sehe im Moment überhaupt keine Chance für substanzielle Fortschritte. Lasse mich aber gerne überraschen, so ist es ja nicht. Also wenn da wirklich was rauskäme, dass man als substanzielle Fortschritte bezeichnen könnte, dann wäre es schön.
Also letztlich in Abu Dhabi wieder nur ein etwas, sagen wir mal, medial hochgehängterer Gefangenenaustausch oder Verhandlungen darüber?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich meine, solche Verhandlungen, die dauern natürlich ihre Zeit. Es ist sehr komplex. Sie besprechen jetzt 20 Punkte schon seit ein paar Tagen, wenn man jetzt die Gespräche in Florida noch einbezieht. Diese 20 Punkte, die die Amerikaner und die Ukrainer und die Europäer zusammen nochmal verfeinert haben aus diesem 28-Punkte-Plan. Und da gehört natürlich auch ein gewisses Vertrauen dazu, wenn man jetzt die Menschen ansieht, die da zusammensitzen. Und je mehr man redet, desto mehr ist die Chance da, dass man sich gegenseitig ein Stück weit jedenfalls vertraut, wenn es überhaupt möglich ist. Und von daher sehe ich das sehr positiv, wenn man das wieder macht. Und insofern ist die Veranstaltung als solche, jetzt bin ich wieder bei Herrn Umland, nicht ein Theater, sondern schon eine notwendige Gelegenheit, um Argumente auszutauschen und ein Minimum an Vertrauen zu gewinnen.
Damit wären wir am Ende dieser Aktualitätenfolge, Herr Bühler. Vielen Dank auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Hinweise haben, Fragen, Lob oder Kritik, teilen Sie das gerne mit uns. Unter general@mdraktuell.de sind wir per E-Mail zu erreichen oder Sie können uns anrufen unter der kostenlosen Rufnummer 0800 6 37 37 37. Herr Bühler, ich danke Ihnen für Ihre Zeit, Ihre Einschätzungen. Die nächste Folge gibt's schon morgen, wenn Sie mögen, am Donnerstag, den 29. Januar. Darin wollen wir unter anderem einen Schwerpunkt legen auf die neue Militärstrategie der USA. Und wir sprechen darüber, was diese Strategie für den Rest der NATO-Bündnispartner und die Ukraine bedeutet. Außerdem sprechen wir darüber, inwiefern sich darin die, ich nenne das mal, Geringschätzung der NATO-Partner wiederfindet durch die USA oder eben nicht. Bis dahin Ihnen allen eine gute Zeit und auf Wiederhören, Herr Bühler.
Auf Wiederhören, Herr Erl.
Was tun, Herr General? Der Podcast zum Ukraine-Krieg.